Soundtrack of my life. Wir sind wieder live im Hotel Wetterhorn auf dem Hasliberg gewesen. Mein Name ist Dominik Tiller. Zum ersten Mal mit zwei Sportlerinnen, und zwar gerade zwei Olympiasiegerinnen. Meine beiden Gäste, Dominik Gysin, Ex-Ski-Rennfahrerin, und Can Simon, Ex-Snowboard-Profi. Unterdessen haben beide natürlich eine zweite Karriere eingeschlagen. Dominik Gysin ist heute Pilotin, hat ein abgeschlossenes Physikstudium und sitzt in verschiedenen Verwaltungsräten. Can Simon hat es von Graubünden ins Berner Oberland verschlagen, ist Chef vom Freestyle-Park Grindelwald, Markenbotschafter von der Jungfraubahnen und Vater von vier Buben. Wir haben uns am letzten Freitagabend im Wetterhorn getroffen. Am Tag, nachdem die Queen gestorben ist.
Also das sind Queen mit «God Save the Queen». Haben ihr auch das Tränchen verdrückt gestern Abend?
Nein.
du bist kein Royalist oder irgendwie jemand, der sich für die königliche Familie interessiert?
Nein.
Überhaupt nicht?
Nein, also wir haben ja gewusst, wenn man ein bisschen gelesen hat, dass sie schon ein sehr hohes Alter erreicht hat und dass irgendwann in absehbaren Zeiten so kommt. Und wir haben ja gehört, sie hat friedlich einschlafen. Also von dem her habe ich da keine Tränen vergossen für sie.
Dominik?
Nein, Tränen habe ich auch nicht vergossen. Aber ich denke schon, eine extrem lange Zeit, die zu Ende geht. Also was mir heute so ein bisschen kalter Rücken abgelaufen ist, als ich vom Justin Trudeau seinen Anspruch gehört habe. Und dann hat er gesagt, ja, über die Hälfte von der Lebzeit von Kanada ist die Queen ihr Oberhaupt gewesen, oder? Es ist schon noch eindrücklich. Natürlich ist Kanada ein junger Staat, aber ja, es ist schon eine sehr eindrückliche lange Zeit. Und wenn du denkst, ja, mit 26 hat sie die Bürde auf sich genommen und 70 Jahre lang, ich weiss nicht, ob ich duschen
möchte. Nein. Nochmal nein.
Wir sind ja heute Abend auch hier, um zusammen ein bisschen Musik zu hören und über das Leben zu reden. Und ich habe mir heute so ein bisschen Gedanken gemacht. Eben die Musikgeschichte ist ja auch wahnsinnig geprägt von der Queen. Die Beatles haben schon irgendwie Songs über Queen gesungen. Queen haben sich nach der Queen benannt. Dann gibt es noch das da. Sex Pistols haben sich an ihr abgearbeitet. Also es ist wirklich ein ziemliche. Ich glaube jetzt mal, dass es nicht so viele Bands und Songs wird geben über König Charles wie über die Queen. Ich weiss es nicht. Aber auch ein kleiner aktueller Exkurs. Jetzt starten wir natürlich in euren Soundtrack. Wir steigen ein mit dem grossen Moment von euren beiden Karrieren. Und ihr habt mir nämlich beide einen Song angegeben, der mit Olympiagold verknüpft ist. Bei der Dominik ist es noch nicht ganz so lange her wie beim Can. Skeleton me fall asleep spin the sky skeleton. Die Band heisst Yeah Yeah Yes, der Song heisst Skeleton. Was ist das für eine Geschichte oder wie präsent ist das jetzt noch?
Da muss ich aufpassen, dass es nicht emotional wird. Sehr präsent. Mein Bruder, der Marc, hat das Video zusammengeschnitten nach Olympia, wo wir so im privaten Kreis, im Fanclub und so amigs gespielt haben, so mit halt diesen Szenen. Und der erste Teil ist halt eher Action und der zweite Teil ist dann so ein bisschen die emotionalen Momente. Und ja, jeder, der meine Karriere verfolgt hat, weiß, dass ich eher nahe am Wasser gebaut bin. Und das natürlich dann in Sochi auch ein Thema war. Und es ist dann unterlegt mit dem Song. Und darum, ich habe das Video halt so viel gesehen und für mich ist das ja, extrem fest verknüpft mit diesen ja, fast surrealen Momenten, wo am Anfang total surreal sind und dann gibt es so eine Zeit, wo das Gefühl ist, ja mal, das gehört zu mir. Und jetzt ist wieder so eine Zeit, also bei mir einmal, wo es komplett surreal ist und wo du so denkst, okay, das bin glaube ich wirklich ich gewesen. Und wo ich dann auch denke, wenn ich dann vielleicht mal meiner nächsten Generation das zeige, die Bilder, ob ich dann überhaupt noch glauben, dass ich das selber gewesen bin. Also, ja,
wenn du sagst surreal, also wie präsent ist es denn oder wie fest gehört es zu dir oder wie oder nervt es dich manchmal auch, dass du immer auf das angesprochen wirst? Oder, weil es gibt ja nicht nur das Olympiagold. Dein Leben besteht ja aus viel mehr oder auch deine Sportkarriere.
Ja, also ich werde auch nicht so viel darauf angesprochen. Man muss sagen, ich glaube, es war ein extrem emotionaler Moment gewesen. In dieser Zeit war es überwältigend gewesen. Also mich haben wildfremde Menschen auf der Straße umarmt und davon heulen. Was auch krass war, um überhaupt mit dem umzugehen auch am Anfang. Wo wir dann auch einen Vortrag daraus gemacht haben und ein Buch, einfach um das zu verarbeiten und um den Leuten wie etwas zurückzugeben. Weil es ist, glaube ich, wie nicht einfach nur eine Goldmedaille gewesen, sondern es ist halt so, nach all diesen Verletzungen, das Märchen, oder wenn du einen Hollywood-Film daraus machen würdest, würden alle sagen, boah, wie kitschig, auf ein Hundertstel genau, mit der grössten Legende der Sportart, in der Abfahrt, an Olympia, wer glaubt's, oder? Also völlig unrealistisch. Aber es ist halt passiert und darum ist es wie etwas so ein Hoffnungs- Dings für die Leute, glaube ich. Viel grösser als meine eigene Karriere. Und ich glaube, das ist wieder wie auch in dem Moment geblieben. Und heute bin ich einfach die Michelle für alle, was voll okay ist, weil es macht mich 9 Jahre jünger. Merci.
Rakim, Guess Who's Back, das ist dein Song, wo mit Team Olympia Gold, wann war das? Das war ein bisschen länger her, 98.
Das war im letzten Jahr 1000, ja.
Verknüpft ist. Was ist das für eine Geschichte mit diesem Song?
Ja, wir sind halt so in die Hip-Hop-Geschichte reingerutscht und Rakim war dort dann einfach der Hero gewesen. Das war der Beste zu dieser Zeit und der, wo über allem gestanden ist. Und ich kann mich noch genau erinnern, wie wir heimgeflogen sind. Und ich habe einfach... Es ist eben, du hast gesagt, es war surreal gewesen. Und bei mir war es vielleicht noch viel surrealer gewesen als bei dir, weil ich vor den Olympischen Spielen nie einen Wettkampf gewonnen. Also ich war 96 Schweizer Meister gewesen und ich war niemand und bin auf das Nagano geflogen. Es hat geschifft. Bindfäden und dann bist du plötzlich Olympiasieger. Dann gewinnst du den grössten Sportanlass, den du als Athlet gewinnen kannst und kommst völlig nicht raus, was passiert. Bei mir war es ja zuerst so, ich war froh, dass ich endlich mal einen internationalen Wettkampf gewonnen habe. Nicht olympische Spiele waren so fremd, weil Snowboarden war dort zum ersten Mal olympisch. Es hat ja niemand gewusst, was das überhaupt bedeutet. Und dann ist es losgegangen mit Medien und Hü und Hopp und ein riesen Kei um meine Person herum. Und ich habe das Gefühl, ja, tönt mal normal, oder? Und dann sind wir im Flieger heimgeflogen und dann ist das einfach wirklich rakimisch bei mir drauf und durch abgelaufen.
Mhm. Jetzt sind jetzt beides nicht so die grossen, soll ich sagen, so die Motivations-We are the Champions-Queen-Hymne oder so, die ihr ausgesucht habt. Sondern, also heisst das auch, ihr seid eher so ein bisschen die das still für euch auf der Rückreise, auf dem Rückflug oder so, dann verarbeitet oder genossen haben oder mit der Musik zusammen dann auch verarbeitet haben?
Ja, also ich habe meine Musik sehr gut steuern können, schon dort. Aber bewusst worden ist mir das erst viel später, was das eigentlich Musik macht und wie wichtig dass mir Musik ist. Und eben dort ist bei mir ist eh Hopfen und Malz verloren in dieser Zeit, weil es ist so viel gewesen, oder? Es sind ein paar Leute von Rosa da drin. Ich weiss, als ich heimgeflogen bin, ist das erste Mal Live-Sendung vom Flughafen gekommen, mit einem Benny Turnhero. Boah, der grösste Hero, oder? Den hast du kennt dort. Dann haben wir Trolli Kästenholz, wir sind angekommen und dann haben wir so den Flughafen rausgetrottet, die coolen Snowboarder, und dann war es dort gewesen. Jungs, wir sind live, es gibt eine Chance, da dürfen wir keine Fehler machen. Und Kaugummi tun raus. Das ist so, ja, oh, da bin ich. Und dann sind wir live gewesen. Und nachher am nächsten Tag auf Arosa auch. Zuerst Chur, auch viele Leute am Empfang, nachher auf Arosa, goldige Halfpipe. Und das, eben, ich habe nicht gewusst, was mit mir passiert. Weil es ist Du hast vorhin schon gesagt, es war surreal.
Und es hat funktioniert. Es gibt für dich ja schon auch dann so die richtigen Motivationssongs, die, wo du dich in Wettkampfbereitschaft irgendwie gebracht hast. Hast du mir nämlich auch ein paar Arten. Ja, Rage Against the Machine, da hast du mir geschrieben, dass ich die Musik war, die du auf dem Kopfhörer gehabt hast, wenn du in die Halfpipe drin bist und gewusst hast, hey, jetzt muss ich. Jetzt habe ich ein bisschen zu wenig trainiert oder so. Jetzt muss ich mich mit der Musik.
Ja, eben, ich habe vorhin gesagt, ich habe mich mit Musik gut steuern können. Oder? Nach den Olympischen Spielen habe ich ein bisschen Anlaufzeit gebraucht und dann bin ich gut geworden. Dann habe ich nachher so ziemlich alles gewonnen. Dann bist du zum Teil ein Wettkampf her, bist Training gefahren, hast so ein bisschen Konkurrenz abgecheckt. Dann hast du das Gefühl gehabt, ja, easy, die habe ich eh alle im Sack, da gewinne ich. Und dann habe ich Rage Against the Machine gebraucht. Dann habe ich gewusst, hey, jetzt brauche ich etwas, wo ich Gas gebe, wo ich wirklich noch das Letzte aus mir raushole, dass ich nachher wirklich auch gewinnen kann. Es hat dann aber auch das Umgekehrte natürlich gegeben, dass ich irgendetwas gebraucht habe, das mich abholt, wenn ich zu arrogant reingegangen bin.
Das wäre dann das. Das ist auch gebraucht. Das in gewissen Wettkämpfen.
Ja, definitiv.
Und man muss natürlich auch wissen, das wissen vielleicht gewisse Leute ja nicht, bei den Snowboardern war das von Anfang an normal gewesen oder erlaubt auch gewesen, dass man mit Kopfhörer in die Halfpipe rein ist. Das ist bei den Skifahrerinnen ein bisschen anders. Ihr habt nicht dürfen oder vielleicht auch nicht wollen. Wäre auch gar nicht.
Also bei uns ist es offiziell verboten. Mhm. Ich glaube, es macht auch Sinn. Bis zu einem gewissen Grad. Einfach also wegen der Verletzungsgefahr, einfach wegen der Geschwindigkeit und so. Nicht, dass ihr weniger verletzt sind, aber so ein bisschen mit Kabel und 140 Stundenkilometer. Aber lustigerweise ist, ich habe auch zwei Playlists gehabt. Und ich habe auch eine zum Pushen und eine zum Abfahren. Und Rage Against the Machine ist logischerweise auch.
Und Bob Marley ist, glaube ich, auch wichtig für dich, weil dein Vater hat das immer gelost.
Ja, mein Dad war ein Reggae-Loser. Und von klein auf bin ich eigentlich so mit dem Sound aufgewachsen. Ja.
Und Dominik hat mir gesagt, sie hat eine Liste für alles. Eben Liste fürs Aufpushen, Liste fürs Abholen. Jetzt lassen wir auch schnell so ein bisschen wie du in Action-Modus gekommen bist an deinen Skirennen. Fighters, The Pretender, Dominik Gysin vor dem Rennen. Er hat jetzt Vreni Schneider irgendwie nicht Freude gehabt, wenn sie das hätte müssen.
Hey, täusch dich nicht. Du weißt nämlich gar nicht, was so die Leute auf den Ohren haben. Also vor dem Rennen wird bei uns auch viel Musik gehört, auch mitgesungen. Also das hat man ja auch schon miterlebt, nicht von mir. das ist die Regulierung von Musik. Ich glaube, das funktioniert bei einigen und ist dann, glaube ich, auch ganz ein wichtiges Mittel. Also, vor allem am Ende von meiner Karriere hatte ich dann mein erstes Problem, dass ich gar nicht mehr nervös geworden bin. Oder? Viele sagen, ich bin zu nervös für einen Wettkampf und ich habe immer gefunden, genug nervös kannst du gar nicht sein, weil je nervöser, desto besser. Oder? Also hast du halt Adrenalin und hast halt alles, was dich pusht. Und am Schluss bist du halt schon gleich irgendwie 80, 90, 100 Weltcuprennen gefahren und dann bist du dort und denkst, okay, sollte mal die Nervosität kommen. Ja, und dann ist Musik sehr ein wichtiges Mittel.
Und aber welche Musik? Du hast jetzt Foo Fighters ausgewählt. Was bedeutet dir oder was haben dir die Band bedeutet?
Ja, Foo Fighters, also ich bin halt so ein bisschen kurz nach Nirvana-Generation, ja. Und das ist dann, was übrig geblieben ist, oder? Ja, traurigerweise, aber eben Rage Against the Machine ist dort drauf gewesen, auch ganz viel Hip-Hop, auch ganz viel halt wirklich Songs, wo einfach im entscheidenden Moment dir dann Selbstvertrauen geben, zum halt die maximale Leistung abrufen. Aber es hat eben auch die Playlist, die so ein bisschen beruhigend gewirkt hat. Und die habe ich dann mehr so im Riesenslalom gebraucht, weil dort bin ich immer auch sehr nervös gewesen.
Foo Fighters in der letzten Woche haben auch ein bisschen Taylor Hawkins Tribute Konzert geschaut oder gehört oder nachgeschaut auf YouTube oder so. Schon noch bewegend gewesen, oder? Vor allem, wo dann der Sohn von Taylor Schlagzeug gespielt hat. Für die es nicht wissen, der Taylor Hawkins, der Drummer von den Foo Fighters, ist vor etwa einem halben Jahr mit nur gerade 49 oder so leider verstorben. Genau.
Ja, und ich habe das erste Mal geschafft, Tickets zu haben.
Für das Foo Fighters Konzert.
Für das Foo Fighters Konzert und um zu sein. Ja, ja. Mega traurig.
Wir gehen jetzt musikalisch und zeitlich zu einem anderen, auch so einem Wembley Benefits Tribute Konzert, aber nicht Foo Fighters letzte Wochenende, sondern etwas auch aus deiner Wunschliste, Dominik. Tief in den 80er Jahren. Ich muss abklemmen, sagt sie.
Ja, sonst fange ich an zu singen, das will niemand hören. So.
Was hat das mit deiner musikalischen Sozialisierung zu tun?
Das ist so wirklich, also tiefe Jugend, also wirklich noch Kindheit, würde ich sagen. Ich glaube, so mit 4, 5 habe ich den schon auswendig gesungen. Und ich konnte natürlich kein Englisch können, oder? Und das war dann und so. Und ich konnte den ganzen Song auswendig können, mit jedem Refrain und mit so Stimmverstellung, weil es sind ja alles verschiedene, von Michael Jackson über, ja, alle sind dabei gewesen, oder? Der Stevie Wonder,
der Bruce Springsteen, Tina Turner, alle.
Und alle haben eine andere Stimmlage und ich habe das alles natürlich nachher gemacht und habe dann irgendwie 15 Jahre später gecheckt, was ich überhaupt gesungen habe. Aber es ist halt so wirklich tiefe Kindheit, ja.
Kindheit, du bist im Wallis, Zermatt, also zu Fisch, beim Spital geboren. Dann bist mit der Familie jetzt in das Zürcher Oberland gezügelt, später dann ins Engadin und dann erst auf Engelberg. Warum haben die Gisins so viel gezügelt?
Vagabunden. Ja, es ist immer so lustig, wenn die Leute sagen, ja, aber deinen Dialekt kenne ich. Und dann sage ich so, okay, was ist mein Dialekt? Das würde ich jetzt mal wissen, was das ist, oder? Weil die Mami ist Baslerin, der Papi ist im Aargau aufgewachsen, geboren bin ich im Wallis, aufgewachsen bin ich hauptsächlich im Bündnerland und lebe und daheim fühle ich mich zu Engelberg. Also, ja, meine Eltern sind Turn- und Sportlehrer, der Papi ist dann in den Tourismus gerutscht und dann, wie es halt so im Tourismus läuft, oder? Dann bist du mal ein Zeitchen im Wallis, dann bist du mal im Bündnerland und am Schluss gehst du dorthin, wo es am schönsten ist.
Dort ist es am schönsten?
Ja, das war jetzt ein Steilpass, den ja. Ich jetzt wahrscheinlich
nicht mehr. Aber Engelberg ist der Place für dich?
Ja, für mich in der Zwischenzeit ist Engelberg wirklich Heimat. Wir haben vorher darüber geredet, ich glaube, das Engadin ist das Engadin. Wird immer das Engadin bleiben, ist wirklich mega schön.
Ich habe vorher gefragt, was ist denn eigentlich schöner, das Berner Oberland oder das Bündnerland?
Das ist das und,
und dann hast du gesagt, es gibt 3 Orte, oder? Grindelwald, Chamonix und Engelberg. Das
ja,
sind die
für
3.
Mich, also wenn du sagst Berge und Dramatik, dann gibt es für mich 3 Orte und das ist für mich wirklich Chamonix, Grindelwald, Engelberg. Aber ja, du kannst auch sagen, es sind 3 Löcher, die du musst auf den Rücken legen musst, um den Himmel zu sehen. Aber es sind verdammt schöne Löcher, ich sage es euch. Stefan Eicher hat
gesagt. Das ist Engelberg, oder? Obwohl jetzt die Hackbrettspieler, das ist ja, glaube ich, nicht wirklich Obwaldner Musiktradition, oder schon?
Ich wüsste es wirklich nicht, aber ich finde, das passt wunderbar. Und musst den Stefan schon ein bisschen singen. Bitte.
Was sagst
du? Der Stefan muss ein bisschen singen.
Ja, wir hören es schnell ein bisschen. Leave me, you lay. All things went to flow. Engelberg, also eben, der Stefan Eicher hat dann das Album aufgenommen. Das ist, dort bist du Teenagerin gewesen schon, oder?
Nein, da bin ich noch viel jünger gewesen. Da haben wir noch nicht in Engelberg gewohnt und wir sind in der Ferien gewesen, bei meiner Tante und bei meinem Götti. Und ich habe dann so als junges Mädchen bin ich rumgestrienet, also haben wir gespielt im Kurpark und dann sind wir dort in den Kursaal. Und die sind dort am Aufnehmen gewesen. Das ist wirklich eindrücklich gewesen. Und das war dann so die erste CD, die daheim rumgelegen ist, oder Stefan Eicher, Engelberg. Und die ist dann auch, ohne Wissen, von was der Text bedeutet, auf Französisch und Englisch natürlich auf und ab gesungen worden. Aber ich singe nicht heute Abend, wenn du wirklich keine Angst hast. Ich weiss mich zusammen.
Beim Can war es Valbella, dann Davos, dann Arosa gewesen. Das sind Stationen von deiner Kindheit. Dein Vater Hotelier. Also auch Tourismus, eigentlich ähnlich, oder? Also Sportlehrer, aber ihr seid im Tourismus gelandet. So eine Hotelier-Kindheit, das klingt für mich so, die Eltern arbeiten 16 Stunden am Tag, die Kinder kommen heim oder kommen von der Schule heim und machen die Hausaufgaben im Restaurant oder so. Ist das so gewesen oder völlig anders?
Nein, es war anders gewesen. Mein Vater hat 20 Stunden am Tag gearbeitet und meine Mutter war immer früh da gewesen. Okay. Was eigentlich ein retrospektiv mega schön war. Klar hätten wir gerne mehr Freiheiten gehabt, als wir klein waren, aber die Mami war immer da, sie hat mit uns Aufgaben gemacht, hat für uns gekocht und hat eigentlich geschaut, dass wir dem Teufel nicht am Karren gehabt.
Drei sind ihr, gell? Zwei Brüder, ja, zwei jüngere?
Ja, ich bin der Älteste. Ich habe für alles müssen
alles
kämpfen.
Jungs.
Alles Jungs.
Alles Jungs.
Ja.
Und jetzt hat er wieder vier.
Jetzt sind vier.
Und das ist so ein bisschen deine erste musikalische Erinnerung oder so?
Das ist der erste Videoclip, den ich im Fernsehen gesehen habe, den ich mich daran erinnern kann. Geiles Lied. Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't
worry. Be happy. Das war doch der Typ, der mit in einem Anzug barfuß
in der mega modernen Wohnung, im schönen Sessel, mit dem Feuer ist. Ja, top. So einfach. Guter Text, don't worry, be happy, ein bisschen Pfeife, eine Melodie, die catchy ist. Da haben wir alle mitgesungen. Die haben euch verwünscht, ihr habt nämlich auch mitgesungen. Ihr kennt den nämlich.
Was ist für eine Kindheit gewesen, wenn du jetzt so an die Zeit zurückdenkst?
Ja, super schön. Ich, wo Winter gerne habe, ich habe immer im Skigebiet gewohnt eigentlich. Ich habe immer können Wintersport machen. Ich durfte anfangen Skifahren, ich habe es gehasst auf den Tod. Sorry. Die schweren Schuhe und die hohen Stecken immer, das war nichts für mich. Ich habe es wirklich nie gerne gemacht. Ich habe es gelernt, ich bin gefahren wie Hornschlitten. Haben meine Eltern gesagt, nachher sind wir auf Davos gezügelt, neben die Eishalle. Ich konnte wirklich in ihrer Wohnung die Schlittschuhe anlegen, mit dem Lift runterfahren, zur Tiefgarage raus und bin auf dem Eis gestanden. Mein Talent als Hockeyspieler gleich null. Und dann hat er zum Glück irgendwann mal ein Rollbrett meinen Weg gekreuzt und dann war klar, was ich im Winter probieren will. Und von dort an, als ich 12 war, habe ich wieder ein Saisonabonnement gebraucht. Und bin seither nicht mehr auf den Ski gestanden.
Was hat es sonst gegeben, außer Sport? Büch? Hat es Musik gegeben? Hat es Bücher gegeben? Was ist wichtig für dich?
Ja, Musik ist immer gelaufen bei uns. Meine Eltern hatten immer das Radio an. Und was es auch gegeben ist viel Streit mit meinen Brüdern. Es gibt auch einige Leute, die meine Brüder sehr gut kennen. Wir haben viel gestritten, vor allem weil ich der Älteste war. Und wir wollten nacheifern, nachher CDs wegnehmen und so Geschichten.
Instrument, haben wir auch gespielt?
Nein.
Aber nein. Jetzt deine, die sind, warte, Schlagzeug?
Genau, meine Gitarre. Kinder spielen das Instrument, der grosse Klarinett, dann Schlagzeug und dann noch Gitarre. Und der Kleinste weiss noch nicht, was er will.
Dominik, habt ihr auch musiziert daheim?
Ja, also wir sind, mein Bruder und meine Schwester würden sagen, wir sind gezwungen worden. Also meine Mama hat gesagt, ein Instrument spielt, jeder könnte wählen, was. Keine Geige. Das war eine klare Ansage. Ich habe Klavier gespielt, ja, bis und mit Matura. Ja.
Du hast noch etwa die?
Nein, ich spiele leider wirklich nicht mehr. Ist so ein Projekt, wo ich sage, wenn ich mal nicht weiss, was ich machen soll in meiner Zeit, dann möchte ich noch mal Cello lernen. So, vielleicht in der Pension oder so. Keine Ahnung. Im Moment ist leider ein bisschen zu wenig Zeit.
Aber Musik hat eine Rolle gespielt bei euch und vor allem Filmmusik. Film! Habe ich den richtigen Song ausgewählt?
Ja, Le Vent et le Cri.
Le Vent et le Cri, das ist, glaube ich, der Profi, oder? Le Professionnel mit dem Belmondo.
Ja, also ich meinte es, also so habe ich es verknüpft.
Stimmt
es
das?
Es ist so eigentlich mega Straub, wenn man den Film kennt. Also ich habe als Kind extrem viel die Musik gehört von meinen Eltern. Meine Eltern haben viel Filmmusik gehört. Also der Papi Regis, Mami auch ganz viel anders. Und gemeinsam haben sie einen Plattenspieler gehabt, den habe ich jetzt geerbt mit ganz vielen Platten. Und halt viel Filmmusik. Und ich hatte dann immer so der Profi und ich weiß noch, dass Mami hat dann so gesagt, nein, das ist jetzt noch nicht für dich und so. Und ich glaube, ich war 28 oder so, als ich dann wirklich mal im Fernsehen war, haben sie dann mal der Profi gezeigt. Und dann war ich völlig schockiert. Das ist so ein, für mich so ein Film aus der Kindheit, den ich nie gesehen habe als Kind. Aber es ist ja schon noch eher auf der grausamen Seite. Grossartiger Film. Aber ja, ist dann auch lustig, wenn du das so mit deiner 6-7-jährigen Kindheit verknüpfst, oder? Also der Sound.
Wenn ich das so höre, deine Eltern sind beide Sportlehrer, kommen auf Engelberg, dann werden alle drei Kinder ProfisportlerInnen. Das klingt wahnsinnig so symbiotisch, harmonisch. Wie wenn das alles so aus einem Guss läuft, ist das so gewesen, oder wie?
Also wir haben wirklich wenig gestritten. Ich glaube, es war so ein bisschen die Konstellation und dann halt der Weg. Ich bin auch die Älteste und der Weg, den ich halt gegangen bin. Also, wo wir klein waren, war wie, ich war das Mädchen, der Marc war der Bub, er hatte seine Kollegen, ich hatte meine Kolleginnen, 3 Jahre auseinander. Du hast eigentlich wenig Reibungsfläche. Und Michelle ist fast 9 Jahre jünger. Also für Michelle war ich so eine Halbmami im Sinne von, wenn die Mami und der Papi ihr etwas verboten haben, dann ist sie gekommen, Dominik, darf ich das? Die Mami hat gesagt, ich darf. Dann habe ich gesagt, ja, wenn die Mami gesagt hat, du darfst, dann darfst du das sicher. 5 Sekunden später, Dominik, was hast du der Michelle erlaubt? Ja, okay, fair enough. Also sie hat halt immer gewusst, wie sie bekommt, was sie will. Und das hat auch super funktioniert. Ich war nicht mal verrückt gewesen. Und mit 14 hatte ich dann die erste schwere Verletzung gehabt. Und von dann an war, also ich habe dann meine ganze Pubertät verpasst, weil ich so abhängig war von meinen Eltern. Ich konnte nicht pubertieren, wenn jeden 2 Tage deine Mami dich in die Physio und zum Arzt und weiß auch nicht wohin bringen, 4 Jahre lang. Oder? Du bist einfach abhängig, dass du es einigermaßen gut mit deinen Eltern hast. Mein Bruder, der hat dann, glaube ich, völlig ausgelebt, weil ja meine Eltern mit mir die ganze Zeit bei dem Arzt waren. Also, das ist auch völlig problemlos aneinander vorbeigegangen. Und Michelle war mega jung dort. Und das habe ich auch jetzt viel in den letzten paar Jahren, wenn die Leute gefragt haben, ja, warum gehst du mit der Michelle mit? Dann habe ich immer gesagt, hey, ich repariere nur, was ich kaputt gemacht habe. Oder? Okay. Ich meine, sie war 6-jährig, wo sie mich in diesen Bewegungsschiene auf dem Bett nach dem Kreuzbandriss, und das war ja noch die lockerste Verletzung, die erlebt hat. Und ich meine, sie hatte richtig Angst vor Abfahrt, oder? Und das haben wir jetzt 4 Jahre lang dann wieder abgebaut, und jetzt ist sie besser, als ich je war, und es ist mega, mega schön.
Also du hast richtige Schuldgefühl gegenüber deiner kleinen Schwester
schon.
Und
ja, unterstützt sie heute. Mit 6. Also es war schon noch einschneidend. Und die Mama hat mir das jetzt erst etwa vorletztes Jahr jetzt immer das mal erzählt, dass eine ist wirklich seit Michelle beobachtet hat, aus dem Fenster vom Haus mit 6 den Garten rächeln, mit Laub zusammen rächeln. Und dann hat sie gesungen, «Meine Mami ist immer so traurig, weil sie es fast nicht mehr aushaltet, wie schlecht es meiner Schwester geht.» Und es ist so, ja, denkst du, so mit 6, ja, es prägt schon noch, oder? Und das ist so, ich glaube, darum haben wir nicht so gestritten. Und darum ist vielleicht auch, das von außen sieht das sehr harmonisch aus, weil es ein bisschen harmonisch ist, weil einfach die Geschichte dazu geführt hat, dass wir uns gebraucht haben gegenseitig, oder? Und nachher die schlimmen Verletzungen von Marc haben das natürlich noch verstärkt.
Und Marc geht es heute gut, haben wir auch gerade vorher bei uns nachgeredet, Marc, der schwere Hirnverletzung hatte. Genau. Wie war es bei dir gewesen? Pubertät verpasst oder ausgelebt, Rebellion?
Ja, auf jeden Fall. Snowboarden hat das natürlich auch erlaubt. Und es war natürlich so gewesen, im Dorf war schnell einmal der Beste gewesen. Und auch noch dazu mal musste ich die Halfpipe selber schaufeln. Und dann bist du rumgereist, um auch zu schauen, was machen die anderen für Tricks. Und du hast gewusst, am Wettkampf musst du nicht selber schaufeln, dass es fahrbar ist. Und darum bist du angefangen umreisen und du hast halt genau in die pubertäre Zeit reingekommen. Die Eltern sind nicht immer mitgekommen, weil du bist an alle Wettkampffahrt eigentlich gut mit dem Zug hergekommen. Und dann bist du nicht unter elterlicher Aufsicht gewesen. Und das haben wir natürlich so mit 14, 15, 16 voll ausgenutzt. Okay gewesen, weil die anderen sind auch so.
Das wäre die Musik dazu, oder? Fight the Power, Public Enemy. Das ist, glaube ich, deine allererste CD, die du dir selber gekauft hast.
Genau, mit dem ersten Geld, das ich irgendwo verdient habe, CD-Laden rein. Die ist es, hat geiles Cover.
Fear of a Black Planet.
Genau, und hat gute Texte.
Und das ist so voll Polit-Rap.
Ja.
Ist dir das bewusst oder wichtig irgendwie, dass, um was es da geht? Da geht es um Black Power.
Ja, in dem Moment nicht, aber es war halt so das Rebellische, wo wir als Snowboarder auch wollten sein. Klar, wir haben nicht alle Texte so gut verstanden, weil unser Englisch ist sehr bescheiden war zu dieser Zeit. Und, aber du hast einfach gewusst, das ist etwas, das nicht jeder hört. Das ist etwas, das eben etwas Rebellisches hat, wo anders ist als alle anderen, so wie wir Snowboarder dort halt auch gewesen sind. Darum hat das gepasst, wie ein Faust aufs Auge.
Du hast sehr viel Hip-Hop heute in deiner Playlist. Dominik hört eigentlich auch Hip-Hop oder hat viel Hip-Hop gehört. Ich habe mich jetzt eher auf Can seine Hip-Hop-Tracks konzentriert. Du hast mir nämlich andere Sachen angegeben, die auch ganz wichtig sind für dich, wie zum Beispiel das. Kennen Sie alle? Schon, oder? Gianna Nannini natürlich, oder? Und das ist für dich mit dem Engadin verknüpft, oder?
Ja, also eben, ich bin bis 11, haben wir im Engadin gelebt, also bis ich 11 war, haben wir im Engadin gelebt. Und das ist meine erste CD gewesen, so Gianna Nannini. Ich weiß nicht, ob das der italienische Einfluss war, wo man halt im Engadin extrem spürt. Wenn mich jemand fragt, was ist eigentlich deine Muttersprache, dann muss ich wirklich sagen, bis 11 war meine Muttersprache romanisch gewesen, weil ich habe romanisch geträumt, ich habe romanisch gedacht, ich habe meine Mami manchmal gefragt, Mom, was heisst Rispli? Und meine Mami hat gar kein romanisch können. Und hat sie gesagt, ich habe keine Ahnung, was Rispli heisst. Dann habe ich gesagt, ja, aber weißt du, Rispli halt, oder? Bleistift, aber ja, und heute kann ich verstehe es, aber es kommt fast nicht mehr raus, weil ich es halt nicht mehr brauche. Aber das ist schon etwas gsi, wo meine Jugend geprägt hat und auch die krassen Brüche. Also das ist ja das, wo heute noch alle in Wahnsinn treibt, wenn sie mit mir Auto fahren. Also ich kann wirklich Public Enemy hören und dann Gianna Nannini. Eins nach dem anderen.
Völlig okay. Und Gianna Nannini ist irgendwann plötzlich im Skizirkus auftaucht. Hast du mir gesagt, ja?
Ich habe das gehört. Also ich bin ja nicht mehr dabei gewesen, aber ich habe dann gehört, dass damals sehr vor meiner Zeit von der Generation vor mir, dass eben Gianna Nannini mal eine Freundin hatte, die Weltcup gefahren ist. Aber ich weiss nicht, wer es war. Und sie ist dann eine Zeit lang eben mit dem Weltcup mit Trost.
Okay, Gianna, also Cantautori im Skizirkus, im Alpinen und logisch eben bei den Snowboarder Sins Trapper. Breitbild. Eben, die halbe Playlist, die du mir angehst, das sind Leute, die du persönlich kennst. Breitbild oder Tafs oder Sektion Küchenkästchen, die sind alle irgendwie in dieser Szene gewesen, mit dir. Oder in der Snowboard-Hip-Hop-Szene, das hat sich so vermischt.
Ja, so Breitbild ist von Chur. Graubünden ist eh klein, da hat man sich kennt und ja, man war halt zusammen im Ausgang, sind nachher auch viel zu Rosa gewesen. Und es war immer sehr lustig mit ihnen und mit den Tafs war es so gewesen.
Tafs, das hören wir an schnell.
Ja.
Das sind Basler,
ja. Nein, das sind keine Bündner, aber die sind auch gerne Snowboard gefahren. Und das haben wir irgendwo, habe ich gesagt, hey, die haben ich mal kennengelernt und mir hat der Sound gefallen und dann mal im Konzert gewesen und hey, ja, wir sind die und die. Und dann hat sich da einfach auch irgendwo eine Verbindung ergeben und man hat sich kennengelernt und hat nachher geschaut, dass wir zusammen snowboarden gehen und ich bin ein Konzert gegangen und so ist die Freundschaft, die bis heute besteht eigentlich, oder?
Und interessant finde ich noch, oder? Du bist in einer ländlichen Gegend aufgewachsen, aber eben mit sehr urbaner, städtischer Musik, Hip-Hop-Kultur, die aus New York kommt. Das hat, glaube ich, damit zu tun, dass all die Städter immer bei euch oben sind, oder?
Ja, logisch, oder? Alle Zürcher und alle, die sind immer ins Bündnerland raufgekommen, die haben das irgendwo auch mitgebracht und wir haben das gefeiert. Klar, wir haben es auch irgendwo im Radio schon gehört und alles, aber du bist wirklich halt nachher auch mit Schweizrap, wo dort noch lange nicht der Stellenwert hatte, was es heute hat, in Kontakt kam. Du hast gewusst, hey, da gibt es die suburbane Kultur, die auf unsere Mundart rappt und es tönt auch noch gut, oder? Und der Blicki hat auch so angefangen, oder? Der, wo jetzt wahrscheinlich die meisten kennen. Und der hat in seinen Anfängen auch nur über das Kiffen und über die Frauen gerappt. Also, das war noch ganz lustig gewesen. Und jetzt ist er ein Popstar eigentlich, oder? Und ja, ist schon spannend, was da daraus alles ergeben hat.
Dominik, hast du deine Musikleidenschaft in deinem Ski-Team auch können teilen?
Ja, also das Lustige ist ja, oder das Gute ist, wenn du so breit musiklos ist wie ich, bin ich immer mit jedem gemeinsam. aber eben, die meisten sind dann durchgedreht, wenn sie mit mir haben müssen, am Stück meine Playlist hören. Die ist dann immer weggevotet worden. Weil es einfach, es ist zu viel, oder? Es geht dann auch noch auf Beethoven und dann, also es ist wirklich schlimm, ich weiss. Aber es bin auch ich, oder? Ich habe halt ganz viel total unterschiedliche Interessen.
Das ist überhaupt nicht schlimm. Also,
ja, aber wo auch mega schwierig ist, für die Leute einzuordnen. Also eigentlich bin ich ein total Nerd. Also ich bin extrem wohl unter den 16-jährigen Wunderkindern an der ETH, wo das Leben aus Mathematik besteht. Das ist voll meine Community. Und ich bin aber also Spitzensportlerin, oder? Das ist schon mal ein Faust aufs Auge. Und das ist... ich glaube, für die Leute ist es noch schwierig, das irgendwie einzuordnen, weil ich halt eben einerseits so hardcore rational kann sein und andererseits eben dann auch so emotional. Und das ist irgendwie so.
Und jetzt, um das ein bisschen veranschaulichen, ja. die Vielseitigkeit von der Dominik, hören wir jetzt etwas, wo für mich so ein bisschen exemplarisch ist und wo du mir auch gesagt hast, das ist entfacht worden im Gymi, im Kollegium in Engelberg. Mit 11 Jahren auf Engelberg gekommen, bist dann ins Sportgymnasium und dort hat der Pater Roman Musik unterrichtet. Und jetzt könnte man sagen, ja, okay, Karl Orff, Carmina Burana, glauben so, ja, klar, läuft das, oder spielt euch das vor am Gymi zu Engelberg. Aber es war eben so, der Pater Roman hat dann irgendwie mit euch zusammen die Rockgeschichte durchforstet und quasi so Musikbezüge gesucht, so und wie. Oder wie war es genau gewesen?
Ja, also der Schucki, der Pater Roman, ist unser Musiklehrer gewesen, selig. Und er war ein grossartiger Mensch. Also, ich hatte das ganz, ganz grosse Glück, gehabt, dass ich in das Kloster Gymi, das klingt total bescheuert. Vielleicht, ich weiß es nicht, aber für mich ist das hat so viele Türen aufgemacht. Und viele denken dann, ah ja, Patres und Kloster, aber das ist... Das, ich meine, der Schucki war eigentlich ein Hardcore-Hippie und... Und der hat einfach alles gehört, oder? Und dann hat er mit uns, hast du Musik als Ergänzungsfach nehmen, aber nur, wenn du das Instrument gespielt hast. Also das war die Pflicht. Also irgendwie mega hart. Und wir mussten dann auch vorspielen auf dem Klavier. Und es hat mindestens ein klassisches, ein barockes und ein modernes Lied müssen sein. Und dann gleichzeitig hat er dann mit uns wirklich die ganze Rockgeschichte durchgespielt, bis und mit Nirvana. Also, und es war schon grossartig gewesen, aus dieser Perspektive, eben auch, wenn mal die Carmina Burana ganz los ist. Und dann hörst du es fast in jedem modernen Popsong, oder? Also, der Beat oder einzelne Refrain. Und das ist schon...
Das machen wir jetzt gerade schnell zusammen, weil Dominik Gysin hat mir so einen Fernkurs am Telefon gegeben in Musikanalyse und Interpretation. Ja, wirklich. Und dann habe ich das gehört, okay, und dann hat sie gesagt, eben, musst mal Karl Orff mit Nirvana spiegeln und so. Also so, oder? Und dann... Man könnte es.
Aber der tut die Leute nicht so fest blagen.
Man könnte sogar. Es gibt einen Nirvana-Chor, den habe ich auch noch schnell rausgesucht. Dann hört man es noch besser. Und jetzt wieder Karl Orff.
Das ist aber grossartig, das ist schön gemacht. Jetzt hören wir auf, die Leute.
Jetzt hören wir auf. Ja, also eben, beeindruckend, wie die Patres im Gimmi Zengelberg mit euch oder bei euch eben auch Leidenschaft entfacht haben, jetzt für Musik, aber glaube auch für Naturwissenschaften, für Physik bei dir jetzt. Also bei mir haben zum Beispiel die Lehrer zu Feuer zum Erlöschen gebracht, wie Physik oder so. Bei dir haben sie es entflammt für Musik, für Sport, für Naturwissenschaften.
Ja, also sicher Musik und Naturwissenschaften. Und was auch ganz lustig war, also der Schucki, der Pater Roman, hat Kette geraucht. Er ist leider auch an einem Lungenkrebs gestorben. Es hat niemand von uns erstaunt, seine Zimmerwände sind gelb gewesen. Aber dann, weil ich eben halb im Sportgymi und halb am normalen Gymi war, hat er dann im Sportgymi in die Kollegiensitzung, in die Lehrersitzung. Und nachher haben immer alle gesagt, das sei die grösste Bereicherung gewesen, weil das sei der Lehrer gewesen, der sich am meisten in die Spitzensportler hineinversetzen konnte. Und wenn du ihn kennt hast, also hat so einen Bauch gehabt und hat viel zu viel getrunken und viel zu viel geraucht. aber einfach vom Denken her, oder? Und dort merkst auch, und ich glaube, das ist vielleicht auch etwas, was du gemerkt hast, oder? Dass eigentlich viel wird ja die Kultur gegen den Sport ein bisschen ausgespielt. Wenn es um Gelder geht, wenn es so ein bisschen um öffentliche Wahrnehmung geht, was ist wichtiger und so. Also neben allem Business. Aber eigentlich sind wir brutal nahe. Also ich verstehe mich extrem gut mit Künstlern, weil die haben eigentlich das gleiche Leben, oder? Die haben meistens null soziales Auffangnetz, die sind total, ein Jahr verdienst du so viel, das nächste Jahr verdienst du gar nichts, das ist total normal. Und die sind auch immer dem Rummel ausgesetzt, wo teilweise gar nicht gesucht ist. Weil als Kind verliebst du dich in die Musik oder du verliebst dich in den Schneesport und nicht ins Mikrofon und in die Kamera. Also bei mir war es aber nicht so gewesen. Und das hat mich schon noch nachher auch viel, wo ich Künstler kennengelernt habe aus den verschiedensten Szenen, sei es Musik, sei es bildende Kunst, habe ich mich eigentlich immer sehr verbunden gefühlt mit denen. Ja.
Aber es klingt nach einer sehr fruchtbaren Schulzeit. Wie war es bei dir, Jan? Wie hast du in Erinnerung die Schule?
Es gibt schöne Erinnerungen, aber es war auch ein Mittel zum Zweck gewesen. Also das musst du einfach machen, weil eigentlich hättest du lieber etwas anderes gemacht.
Also möglichst schnell fertig, möglichst schnell fertig,
möglichst viel Zeit im Schnee verbringen. Und ich bin meinen Eltern retrospektiv sehr dankbar, dass sie da sehr strikt sind und gesagt, nein, es wird Schule gemacht, 9 Jahre, und nachher wird eine Lehre gemacht. Ich wäre am liebsten Snowboard-Profi gewesen, dann mache ich keinen Hehl drum. Und ja, wenn ich nicht snowboarden konnte, war mein Leben nicht in Ordnung gewesen. Und meine Eltern sind so strikt und haben gesagt, wenn die Noten nicht gut sind, ist Snowboard weg. Also ich habe da relativ schnell gelernt und ich hatte nachher sehr einen toleranten Lehrmeister, der mich auch viel auf die Piste gehen lassen, der mich nachher auch an die ersten Rennen gehen lassen. Und da bin ich ihnen dankbar. Aber ja, die Schule ist halt einfach, ja, man hätte es einfach müssen machen. Und, gell, ich konnte nicht in einen Sport gehen, wie die guten Athleten heute können wir, und dass du unter seinesgleichen bist, sondern du bist in der normalen Schule und hast dort vielleicht Leute gehabt, die eben halt andere Ideologien haben und das auch nicht nachvollziehen können, wie du für eine Sache brennst, oder? Das ist das, was du gesagt hast, auch mit den Künstlern, oder? Du brennst für eine Sache und richtest alles darauf aus und alles andere ist dir eigentlich gleich und darum fühlst du dich eben auch vielleicht mit denen verbunden, eben, egal ob es Musiker sind oder ob es andere Athleten sind, aber ich bin in der Schule, wo ich war, bin ich ein Exot gewesen, weil die anderen haben nie und nimmer so fest für den Sport brennt, wie ich das gemacht habe.
Wollen wir noch schnell so ein bisschen in die Schuldisco, Schülerdisco-Erinnerungen von dir eintauchen? Also, ich muss es gestehen, du hast mir den Song nicht angegeben, aber du hast ein Video gemacht und hast ein Bon Jovi-Album dort gefilmt. Und dann dachte ich, was ist da drauf auf dem Bon Jovi-Album? Und ich glaube, das war schon auch noch wichtig für euch, die Zeit, oder? Nicht nur Hip-Hop.
Ja klar, ich meine, das ist das, was im Radio gelaufen ist. Ich habe es vorher gesagt, bei meinen Eltern ist das Radio immer gelaufen. Und das war dort der Ing. Bon Jovi, der Dieter Bohlen mit Blue System und all das. Und das hat uns auch geprägt. Und das hast du auch gehört. Und hast du schon mal irgendwo reinfühlen, gefällt dir es oder nicht? Also bei Blue System war der Fall schnell klar. Bon Jovi hat uns lange begleitet irgendwo. Auch meine Brüder haben das noch lange gehört. Und die haben ja auch ihren Erfolg gehabt. Und das ist ja auch schön, um zu sehen, hey, das gefällt mir nicht und das fadet jetzt mehr aus. Und aber eben, ich habe sie noch daheim und ich habe mich nicht geschämt, um sie vorzunehmen, als ich dir das Video geschickt habe.
Ja, ja, man muss ehrlich sein, oder? Ja. Das sind dann so Fake-Playlists. Ja.
Zu dem kann ich easy stehen. Zu dem kann ich easy stehen. Ich bin schon dreimal von Top Gun 2 schauen.
Warte.
No?
Also, wollen wir nicht noch schnell einen Moment hören? Also das ist aus dem Top Gun Film Soundtrack.
Also, aus einem Grund haben sie den 2 nicht gebracht, ja. Den Song.
Berlin, take my breath away. Aber eben, Top Gun ist für dich wichtig gewesen, so in der Jugendzeit.
Ja, logisch. Also das war dann so der Anfang von der zweiten grossen Leidenschaft in meinem Leben. Es ist Aviatik. Mein bester Freund damals, der hat so fürs Fliegen brennt wie ich für den Sport. Und ich war dann verletzt und der konnte 8 Stunden Realtime Microsoft Flight Simulator Zürich Vancouver fliegen. Und dann ist er so vor dem Computer gesessen und ich bin eben dran gesessen und habe gesagt, was machst du? Du hast ja den Autopilot drin. Er hat gesagt, ja weißt du, ich habe auf random gestellt, es könnte jederzeit ein Triebwerk ausgehen. Also so einfach, um euch darstellen, wie fanatisch er war. Und wir sind dann natürlich zusammen Top Gun schauen. Und er hat mich so ein bisschen in die Welt reingezogen.
Top Gun, für die, die wissen alle, was Top Gun
ist. Gut. Muss ich euch Top Gun erklären? Also es geht um Flüger, es geht um schnelle Flüger, Jets. Jets, jetzt wisst ihr auch schon, was ich abgestimmt habe. Jets. Auf jeden Fall, ja, Top Gun. Und dann habe ich mich angemeldet, als ich die vielen Verletzungen hatte. Für die Luftwaffe, ja. Für die Selektionen und bin dann so in die Fliegerwelt reingerutscht. Und vom ersten Tag an, als ich in der Luft war und ich durfte fliegen, das erste Mal, bevor ich das erste Mal Auto gefahren bin, ja, ist es um mich geschehen. Und heute ist es natürlich eine zweite ganz, ganz grosse Leidenschaft, die mich
und
begleitet.
Und der Beruf, oder?
Und in der Zwischenzeit auch.
Was fliegst du für Maschine?
PC-12, Pilatus.
Wie viele Plätze?
8 max, ja.
Und das sind dann so... Privatflüge, Business,
ja,
so sehr
ja.
Diskret, königliche Familie, irgendwie Roger Federer.
Nein. Es ist eben, also ich finde es lässig, weil der 12er ist ein Turboprop, ist kein Jet, wir sind kein Prestige-Flugzeug. Mit uns fliegst, weil du es brauchst, weil halt musst mit dem Architekturbüro dein Projekt in Hamburg anschauen und am Abend wieder zurück musst und keine Linie hast. Aber wir sind nicht ein Flugzeug, das einen Rap-Superstar buchen, weil es geht nichts her. Du musst den Kopf einziehen und das WC ist ein besseres Katzenklo. Aber es ist nur ein verdammt geiler Flieger. Zum Fliegen ist ein grossartig.
Und dass du zum Fliegen kommst, das hat auch ein bisschen damit zu tun, dass du eben sehr früh so schwere Verletzungen gehabt hast. Und du hast mir gesagt, du siehst dann während dieser Zeit auch so ein bisschen die Freeski-Szene abdriftet. Weil du hast nicht trainieren können.
Es
also,
wahr,
nicht können
wahr.
Richtig Weltcup Alpin trainieren.
Ja, ich bin aus sämtlichen Kader gefallen. Ich kann nicht mehr dürfen.
Aber über irgendwelche Felsen abspringen hast du dann können, oder?
Das hat ja niemand geschaut.
Ah.
Das ist vielleicht das Problem gewesen. Nein, also muss dazu sagen, ich habe mich nie verletzt beim Seichmachen. Nie schwer verletzt beim Seichmachen. Aber es ist schon so gewesen. Ich habe mich verliebt ins Skifahren, in Schnee und ich habe damals war dann logisch, du gehst in den Skiclub und du fährst auf Törli fahren. Aber mein Dad ist so ein Tiefschneefahrer erster Stunde. Also meine Eltern haben mit dem Skirennsport gar nichts am Hut gehabt und ist mit uns halt auch immer Tiefschneefahren und so weiter. Und wenn du dann auf Engelberg kommst, ist sowieso zu Engelberg ist eigentlich das Tiefschneefahren. Wenn wir ehrlich sind, ist es neben der Piste viel schöner zu Engelberg als auf der Piste. Seien wir mal ehrlich. Und dann logisch fahrst du auch neben der Piste und dann es ist so die erste Welle von Leuten gsi, von Jungen, die sich getraut haben zu den Snowboardern, wo wir ja damals auch ein bisschen Angst hatten vor ihnen, zu denen in den Park zu gehen. Oder? Und ich war dann halt verletzt und konnte nicht mit der Mannschaft gehen. Und dann machst du halt alles, was rum ist und nützt alles Gelände, was rum ist. Und dann bin ich so in den Park gekommen. Und als ich dann zurück in der Mannschaft war, war es wirklich lustig gewesen, weil ich bin dann Zermatt mit der Mannschaft am Trainieren gewesen. Und als meine Mannschaft dann runter ist, habe ich immer meine Twin-Tips raufgeschmuggelt. Also die sind, glaube ich, heute noch meine Twin-Tips, also Ski mit zwei Vor- und Hinterbogen. Die sind heute noch zu Zermatt auf dem Gletscher, die habe ich einfach dort oben deponiert und bin dann mit den anderen bis zu der Station und habe so getan, als wäre ich runter. Dann habe ich meine Twin-Tips genommen und bin nachher im Park, oder? Und dann am Anfang, ich konnte noch zwei verschiedene Kleider mitnehmen. Dann bin ich halt mit den Swiss-Ski-Kleidern dort im Park und dann habe ich mich so geschämt und dachte, boah, ich werde sicher auseinandergerissen von denen, aber ich habe jetzt einfach Lust zum in den Park. Und dann bin ich dort in die Pipe und so. Und weil ich ja ein bisschen Speed-Gefühl hatte, bin ich dann schnell mal aus der Pipe gekommen. Und damals, wenn eine Frau aus der Pipe kam, ist das schon ein riesen Wunder gewesen. Und dann ist der Thierry, weiss ich noch ganz gut, der Thierry und ich weiß nicht mehr, wer es war, aber der Thierry und ein Kollege von ihm, die so schon recht bekannt waren, also ich habe sie sogar kennt, bin ich so unten an den Lift und dann sind sie so zu mir gekommen. Und ich dachte, oh shit, jetzt kommt ein riesen Zusammenschiss, oder, dass ich mit meinen Ski da ihre Pipe kaputt mache. Und dann haben sie gesagt, boah, mega geil, kommst du nach dem Training mit Pipe und so. Und nachher sind das wohl meine Kollegen geworden. Und ich bin dann jeden Tag mit denen in der Pipe gewesen, ja. Und dann irgendwann habe ich auch von Wettkämpfen machen. Und dann ist es dann eben im Verband, haben sie es dann gemerkt, weil es irgendwann auf der Rangliste im Jahresbericht gestanden ist. Und dann haben sie es mir verboten.
Aber ja, du hast jetzt gerade gesagt, Jan, also du hast gesagt, wir haben fast ein bisschen Angst vor dem Snowboard. Wie war es denn für euch, wenn die Alpin-Skifahrerin, oder wie war der Austausch überhaupt gewesen? Ich habe gestaunt, dass ihr euch kennt. Und ich habe gesagt, ja logisch, wir Snowboarder haben die Skifahrerinnen kennt und alle, und so der Austausch, den hat es gegeben.
Also eben, ja, auf jeden Fall. Und wir waren sehr offen gewesen, oder? Wir haben es wirklich cool gefunden, wenn jetzt endlich sich auch mal jemand von diesen blauen und roten Türli löst und kommt richtig Skifahren, oder? Weil, und es war ja schön, dass es die Leute auch gegeben, weil für uns ist der Skifahrer, der Alpin-Skifahrer, ist einfach nur blau-rot, blau-rot. Und wir haben uns immer gefragt, wie langweilig ist das eigentlich? Die kommen am Morgen vor allen früh auf den Gletscher rauf, fahren um die Türli. Blau-rot, 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 oder? Oder rot-blau ist ja der gleiche.
Oder rot-rot-rot-rot. Ja, das ist noch langweiliger.
Aber ist dem Fall das gleiche? Ich habe auch immer gesagt, okay, von Snowboard sind die coolen wilden Siechen, die am Abend vor dem Wettkampf noch irgendwie gehen in den Ausgang und kiffen und so. Und die Skifahrerinnen sind die im Käsedress, die irgendwie am 9 ist Lichter löschen und irgendwie, genau. Oder Kraftraum den ganzen Sommer durch und so. Aber ich habe immer das Gefühl, das ist vielleicht auch ein Klischee. Oder trifft es denn zu?
Ich glaube, es ist so wirklich, wie Dominik gesagt hat, sie haben Angst keiner von uns. Wir waren eher offen gewesen, aber du bist...
Ich war dann überrascht gewesen, oder? Und es war für mich mega easy gewesen, nachher Kontakt zu schliessen. Und die haben mich auch mega gepusht. Also es war wirklich cool gewesen. Die haben dann gesagt, weißt du, musst ein bisschen dort rein droppen und dann musst du so und dann musst du das und so. Und ich habe alles nachher von Snowboarder gelernt, nicht von
Aber Freeskier. Jetzt noch schnell, oder wenn man die Zeit von der Snowboard-Zeit von dir anschaut und sie mit heute vergleicht, sind die Sprünge auch noch ein bisschen anders, also sind noch nicht so hoch gegangen. Wie austrainiert bist denn du gewesen zu deiner Zeit? Also jetzt auch im Vergleich zu der Ski-Alpin-Fahrerin. Also wie fit bist du denn gewesen eigentlich?
Willst du jetzt sagen, dass ich nicht mehr fit bin?
Nein!
Klar, du bist fit gewesen. Eben. Also, Dominik hat gesagt, wir haben immer das Zermatt oben trainiert. Du bist per se schon mal irgendwie auf 3600 Meter über Meer. Bewegst dich dort, du wirst einfach fit. Und wir haben ja nachher auch gesehen, was es braucht, dass Top-Leistung kann springen. Also die körperliche Fitness ist auch immer wichtiger geworden. Und dass du halt auch trainiert bist, dass du irgendwo ein bisschen Muskelaufbau machst, dass du das eben auch für Verletzungen schützt. Das haben wir relativ schnell gelernt. Und wir haben nachher auch angefangen, gezielt darauf zu trainieren. Und da war einfach brutal fit gewesen. Klar war es nicht so exzessiv gewesen, wie vielleicht die Abfahrer trainiert haben, die einfach wirklich im Krafttraining, weiss ich, wie viele Kniebeugen gemacht haben, mit weiss ich, wie viel 100 Kilo auf dem Buckel. Das wäre ja auch fernab, weil wir haben ja auch müssen beweglich bleiben, wir müssen Saltos machen, wir müssen viel Träge müssen machen. Aber du hast es so im Rahmen gehabt, dass halt wirklich, dass zielgerichtet war und das fit war. Nicht, dass nach einem Pipe-Run gerade eben ins Sauerstoffzelt hast müssen und dann auch wieder schneller erholt bist. Wenn du fit bist, bist du schneller erholt und kannst am nächsten Tag wieder besser trainieren. Mhm. Das haben wir schon auch gecheckt.
Ja, ich habe nur, also weißt, überhaupt nicht despektierlich, aber ich habe deinen Nagano Olympia-Run gestern noch schnell geschaut und dann habe ich den Peking 2022 Olympiasieger geschaut und der geht etwa dreimal so hoch, oder?
Ja, aber Pipe ist auch dreimal so hoch.
Pipe ist anders, genau, also, weißt, und das Material.
Mal schauen, wie das geschäbt war. Also beim Can siehst du noch, wo er reingetrebelt hat und siehst noch bei jedem Absprung. Hast du ja nicht einfach alle 5 cm wählen, wo du abspringst, weil alles perfekt geschäbt war. Hast du noch müssen irgendwie timen, dass du am richtigen Ort ankommst.
Definitiv, hast du am richtigen Ort rausgekommen. Oder? Das ist das, habe ich schon mal gesagt. Früher hat man die Halfpipes von Hand geschaufelt. Also ist wirklich Schaufel und Pickel und hast die Runde gemacht. Nagano war schon ein bisschen besser gewesen, aber eben, wenn man schaut, die Pipe in Nagano war 2 Meter gewesen. Heute, die Halfpipe in Lax ist 7,5 Meter und die ist für jeden offen. Oder? Da kann jeder reinfahren.
So, jetzt sind wir sehr im Technischen.
Ja. Rein, aber ich will noch ganz schnell etwas sagen. Oder? Du hast auch gesagt, du hast angefangen Halfpipe zu fahren. Oder? Die Halfpipe ist für mich eigentlich ein Anfängerelement. Mhm. Weil du kannst ganz langsam anfahren, du musst ja nicht oben rauskumpen. Du kannst die Unair Transition kannst du ein bisschen anfahren und deinen Weg aufschaffen, bis du dann irgendwann mal oben rauskommst. Und bei den Sprüngen da hast du den Absprung und dann musst du die Distanz überspringen, bis in die Landung reinkommst. Das wirkt natürlich eine gewisse Gefahr, wenn man das nicht geübt hat. Aber die Halfpipe ist eigentlich ein sehr tiefes Risiko.
Du hast mir einen Song mitgegeben, der bei deinem letzten Lauf in der Halfpipe oder Olympischen Spiel gelaufen ist. Geil. Was ist es?
Whiskey in the Jar von Metallica.
Metallica.
Ist gelaufen in Turin bei meinem letzten Lauf. Ich habe gewusst, in Turin ist das letzte Mal Olympisches Spiel für mich. Du hast deine Songtitel können angeben, die während deinem Lauf sollen gespielt werden. Und ich habe mich bewusst entschieden, zum ohne Kopfhörer fahren dort, weil ich das wirklich, weil ich gewusst habe, dass das letzte Mal ist, habe ich das wirklich für mich aufsaugen wollte. Ich weiss, wenn ich oben am Start gestanden bin. Letzter Lauf und das Lied ist gelaufen.
Und du hast jetzt schon ein bisschen gewusst, dass jetzt ist es dann, das ist dann vielleicht schon auch langsam in meiner...
Das ist nicht langsam gewusst, das war definitiv. Das ist das letzte Mal Olympisches Spiel. Das habe ich gewusst. Das war bewusst so gewählt und das war so kommuniziert. Und dort war nachher der Strich, was Olympische Spiele angeht. Weil im Snowboarden hast du ja die Möglichkeit, dir auch einen Namen zu machen mit Filmen und Fotografieren. Und das habe ich nachher noch gemacht. Wir haben den ersten Film rausgegeben, es war ein Filmfotel. Also es ist nicht so, dass ich dort fertig war mit meiner Profikarriere, es ist einfach die Wettkampfkarriere dort fertig. Mhm.
Dominik, was vermissest du heute am meisten so aus dem Skizirkus? Also ist es eher so das Team oder sind es Rennen oder ist es das Training oder der Erfolgsmoment? Oder?
Also ich vermisse schon die Momente von den Rennen, wenn du am Fahren bist. Also so einfach etwas können auf allerhöchstem Niveau machen. Das weiss ich auch, das werde ich wahrscheinlich nie mehr haben. Ich werde nie mehr in etwas so viel investieren. 15, 16, 17 Jahre nur das im Leben. Oder das, also bin ich heute auch nicht mehr bereit zu machen, weil es so viel anderes gibt. Aber wo du dann hinkommst, das ist schon ganz speziell. Und also die ersten 2 bis 3 Jahre waren brutal für mich. Also das erste Jahr konnte ich kein Rennen schauen. Und dann das zweite Jahr war fast noch schwer, weil dann bin ich mit Michel das erste Mal mit. Und dann habe ich jedes Rennen habe ich so Lust gehabt zum Fahren. Und ich habe dann immer versucht, Michel zu überreden. Hey, willst du mir nicht, ich könnte doch deinen Abfahrtsski als Vorfahrerin könnte ich den testen, weißt du? Und dann könnte ich dir Infos aufgeben. Und sie hat immer gesagt, no way, ich habe Angst, wenn du fahrst und so, ohne Training. Und dort bin ich auch noch fit gewesen. Also dort habe ich auch wirklich das Gefühl gehabt, ich hätte können fahren. Ich habe auch ehrlich gesagt das Gefühl, ich hätte jedes Rennen gewonnen, weil ich so Lust hatte zum Fahren. Also schon nur das. Aber nachher ist dann so auch die Zeit gekommen, wo ich wirklich auf der Besichtigung war und Michel mich mit grossen Augen angeschaut hat. Und vorher habe ich immer so gefunden, ja, komm, chills, das ist kein Problem, das schaffst du, musst ein bisschen da und da. Und dann hat sie mich mit grossen Augen angeschaut und dann habe ich mich so ganz fest zusammenreissen, um nicht mit ganz grossen Augen zurückzuschauen, weil ich auch überhaupt keine Ahnung hatte, wie sie jetzt dort noch durchfahren soll. Und dann merkst du einfach, dass du den Körper nicht mehr hast. Und dann ist es auch okay. Aber also am Anfang habe ich das schon
fest vermisst. Also das Rennfeeling.
Ja, einfach etwas, wo einfach so... Ja, du warst Weltspitze in dem. Und jeder Hundertstel hat jeder Muskel genau das Richtige gemacht. Und alles andere, was ich gemacht habe in meinem Leben, mache ich auch okay. Aber
Skisport ist viel mehr als eben nur das Rennen. Es gibt ja noch eben das ganze Training, dann die ganze... Teamgeschichte. Ich habe vor noch nicht so langer Zeit ein langes Interview mit einer ehemaligen Spitzenfahrerin, mit der Abea Grand, die gesagt hat, sie sei depressiv geworden mit diesen ganzen Strukturen im Swiss Ski, mit den Trainern, mit den männlichen Machtstrukturen zum Teil auch. Wie bist du mit dem Ganzen umgegangen?
Ja, also ich muss fairerweise sagen, ich bin natürlich ein bisschen komisch reingekommen. Weil ich war 3 Jahre lang verletzt, gewesen, bin gar kein Rennen gefahren. Dann bin ich mit 19 bin ich in ein Swiss-Ski-Kader gekommen. Aus dem Nichts raus, also aus dem Regionalverband, direkt ins B-Kader. Und im ersten Sommer war ich so schnell, gewesen, dass sie mich gerade in den Weltcup geschickt haben. Und dann bin ich eigentlich aus dem Nichts Weltcup gefahren. Oder mein 5. Abfahrtsrennen von meinem Leben war ein Weltcup. Gewesen. Und dann kommst du natürlich in die Mannschaft rein. Ja, das hat auch niemand geil gefunden, dass jetzt auf einmal eine auftaucht, die niemand mehr auf dem Radar hatte. Und keiner von den Trainern, der dort war, hat ja jeden Tag mit mir trainiert. Und ich bin winterlang in jedem Rennen, glaube oder fast in jedem Rennen, die schnellste gewesen. Also das hat niemand lässig gefunden, es ist auch niemand an der Rangverkündigung geblieben und so. Ich musste Autostöppeln zurück ins Hotel. Und das war natürlich nicht einfach gewesen für mich. Ich hatte dann das Gefühl, es ist immer noch zu wenig und habe noch mehr riskiert und bin dann natürlich wieder verletzt gewesen. Aber im Nachhinein kann ich es auch verstehen, oder? Wir haben es auch nicht mega lässig gefunden, als Lara mit 16 uns um die Ohren gefahren ist. Aber wenigstens war sie 16 und hast gewusst, das ist ein Wunderkind, oder? Ich bin aus dem gar nichts gekommen. Aber im Nachhinein muss ich auch sagen, bei all dieser Polemik, die man hört und die gegen die und das, wenn ich zurückschaue, habe ich eigentlich mehr gestaunt, wie viel Rücksicht wir aufeinander genommen haben. Also mir ist erst bewusst geworden, als ich zurückgetreten bin, wie wenig dass meine Knöpfe gedrückt worden sind. Und wenn du 200 Tage im Jahr unterwegs bist miteinander, kennt jeder deine Knöpfe. Jeder weiß genau, wo er müsste drücken, dass ich durchdrehen würde. Und es ist nicht gemacht worden. Also gerade zum Beispiel die Lara, oder, wo sie frisch in die Welt gekommen ist, die hat ja durchgehend gequasselt am Start. Also bis ins Starthäusli. Und ich habe immer meine Ruhe gebraucht. Und sie war nie in meiner Nähe gewesen. Und ich war nie in ihrer Nähe gewesen. Weil alle haben immer gesagt, ich habe so einen Kreis von Eis um mich herum. Weil bei mir war einfach so dead silence gewesen. Und ja, niemand sagt etwas. Und ich brauche einfach meine Ruhe. Und das hat sich natürlich brutal gebissen. Aber es ist weder sie bei mir gekommen, diesen Kreis zu zerstören, noch bin ich zu ihr. Und das hat mich eigentlich im Nachhinein noch berührt, als ich gemerkt habe, wie viel alle eigentlich gegenseitig sich schon den Raum gelassen haben, um die optimale Leistung abzurufen.
Und wie bist du damit umgegangen, all die anderen Interessen zurückzustellen? Also, häufig hören wir dann auch, dass Leute, die sich eben auch noch für anderes interessieren, wie jetzt du, für Musik, für Bücher, für Naturwissenschaften, dass die dann besonders schwierig haben, weil von dir ja verlangt wird, alles nur am Sport unterzuordnen. Ist das für dich?
Also ich habe es einfach nicht gemacht, ganz ehrlich. Ich habe genau noch gleich mein Zeug nebenan gemacht. Also ich bin einmal mitten in der Saison auf Polen an einem Freeski-Event und der Trainer hat gesagt, ich sei verletzt daheim, ich muss Pause haben. Und meinen Eltern haben gesagt, ich sei am Trainieren. Und Ich habe mir einfach die Auszeiten genommen.
Also das würde okay dafür sprechen. Siehst du eigentlich, es ist nicht so, dass man alles muss aufgeben muss, dass man ja, das alles ist, am Sport muss...
Du hast vorhin gesagt, es ist typenabhängig. Und ich glaube, es ist typenabhängig. Und ich habe gewusst, ich brauche das. Ich brauche zwischendurch einen Ausbruch, so drei durch. Mhm. Und ich habe mir den dann einfach gegönnt. Und
das hat also Privatsphäre, Jugend, ja. Freiheit, alles flöten geht, muss überhaupt nicht sein im Spitzensport.
Nein, eben, das ist das, was du gesagt hast, du brauchst deine Insel, dass du nachher deine Spitzenleistung wieder bringen kannst. Und da hat der eine bricht das aus, der andere bricht das aus. Du hast auch Freeski-Events. Super!
Aber man muss sich zu einem grossen Teil auf Fremdbestimmung einlassen, glaube ich, oder? Eben, es ist ja der, es wird sehr viel, wird, der Ablauf ist gegeben. Dann geht es dorthin, dann geht es dorthin. Und auch eben, am Abend muss man das machen, wo oft der Trainer halt sagt, also mindestens sie.
Muss wenigstens so ja. tun, als würde man machen. Ja, nein. Klar.
Ein gewisser Teil ist ja vom Rennkalender vorgegeben, wo du fährst. Oder? Also da kommst du gar nicht daraus raus. Wenn du Athlet sein willst und deine Leistung bringen willst und dich positionieren willst, dann hast du einen Kalender, den du dran heben musst. Und dann kommt der Trainingskalender dazu. Dort kannst du vielleicht ein bisschen Schlangenbewegung fahren, kannst mal das Training auslassen mit einem Grund, du brauchst eine Pause und gehst auf Polen oder irgendetwas. Das haben wir auch gemacht. Oder? Aber sonst... Also im Snowboard hat es extrem viele Freiheiten gegeben. Mhm. Und die haben wir auch ausgeschöpft.
Und ich glaube, es kommt auch darauf an, ob du das brauchst. Es gibt auch Athleten, die brauchen die Struktur. Und die brauchen das Wissen vor dem Start, hey, ich habe jeden Hundertstel von meiner Zeit für das investiert, sonst funktioniert es nicht. Und ich bin nicht so gewesen und habe dann halt, vielleicht durch das auch, dass ich das erlebt habe, wie es ist, selber wieder zurückzukommen, bin ich auch nicht so im System gewesen, dass ich rechts und links nicht gesehen hat, dass es noch anders gibt und dass es vielleicht auch einen anderen Weg gibt. Oder? Das hat sicher geholfen.
Was bist du gewesen, Can? Eher der Einzelkämpfer oder eher der Teamsportler?
Einzelkämpfer, definitiv. Ich habe auch am Anfang noch nachgegangen, ich habe nie einen Trainer gehabt, ich habe immer alles selber gemacht. Sehr viel Video geschaut, wo es dann mal Videokamera gegeben hat, wo erschwingbar gewesen sind, wo du selber hast können schauen können, nachher mit dem Handy. Ich habe gesagt, hey, ich probiere einen neuen Trick, filmen mal, hast du das nachher analysiert. Und das mit dem Trainer ist erst viel nachher gekommen, aber auch dort, ich habe sehr viel allein gemacht. Also auch heute, ich bin immer motiviert, um allein Sport zu machen. Ich habe sehr viele Kollegen, die können das nicht. Die können nicht allein joggen am Mittag oder die können nicht allein Velo fahren. Die müssen immer jemanden dabei haben, der mitgeht und fast das Handy hat, dass sie wieder etwas machen. Das bin ich überhaupt nicht. Also, gestern Abend bin ich um 10:30 bin ich noch eine halbe Stunde säckeln. Also ich kann auch allein einen Tag snowboarden, wenn wüst Wetter ist. Ich liebe das immer noch. Und das hatte ich meine ganze Karriere. Und
hören wir einen Song, den du mir angegeben hast, der das vielleicht auf eine Art illustriert. Ich werde für deine Freiheit sein, Individualist und kein Egoist. Was zählt und was zu ändern ist, die Hölle ist das Zeugs. Einmal muss drunter sein, die Hölle schreibt mich tot. Also auf und stell doch hinein. Geh nicht so! Das ist eine deutsche Crossover-Band, oder? Such a Search. Wo die singen da, steh ein für deine Freiheit, sei ein Individualist und kein Egoist. Das ist ja nur eine schmale Linie, oder?
Ja, extrem schmale Linie. Aber so wie ich es in Erinnerung habe, ist es mehr so gegen den Strom. Das war so für mich, ja, du musst nicht das machen, was alle machen, weil sie es 100 Jahre so gemacht haben, oder? Das ist auch heutzutage noch ein bisschen so. Nur weil jetzt alle links gehen, heisst das nicht, du musst links gehen, du kannst auch rechts gehen. Also du musst nicht immer alles genau gleich machen. Und ich glaube, das habe ich mit meiner Karriere auch nicht immer so gemacht, dass ich das Gleiche gemacht habe wie alle anderen. Oder? Und, das haben wir auch im Training gesehen. Vor allem am Anfang, ich habe sehr schnell geschaut, dass ich eben fit bin. Meine Eltern sind sehr sportlich, eben, du hast vorher gesagt, das Klischee. Alle waren in einer Bar, haben sich Bier voll gekifft und ich war halt noch am Rollbrett gefahren und am Joggen und habe meine Liegestütze gemacht. Oder? Das ist auch gegen den Strom und das hat mich wahrscheinlich nachher zum Erfolg gebracht. Und darum hat sich das Lied schon sehr eingebrennt in meinem Kopf. Und ich finde, eben, nur weil eben, ich habe es gesagt, wenn alle links gehen, heisst das nicht, dass du alle links gehen musst. Ich glaube, das ist im Leben nicht so schlecht, wenn man ab und zu etwas anderes macht als alle anderen.
Dominik, du hast mir gesagt, Erfolg hat dich auch mega einsam gemacht. Du warst eine Einzelgängerin, also ganz ähnlich wie der Can in diesem Fall. Das hat mich überrascht. Eben von dir, wo man immer so das Bild von der Frohnatur und von der mega talentierten, vielseitig talentierten Frohnatur überkommt.
Ja, also das bin ich schon immer gewesen, weil ich einfach überall... Eben, du kannst sagen, ich habe mit allen einen gemeinsamen Nenner gefunden, aber ich habe auch nie jemanden getroffen, der tickt wie ich. Also kann sich sonst gerne mal jemand melden. Und das ist bis heute so. Also ich fühle mich an vielen Orten daheim bis zu einem gewissen Grad und aber auch fremd. Oder? Also ich bin dann halt an der ETH auch das Grosse gewesen, eine von den wenigen Frauen, die Spitzensportlerin ist. Und das Grösste haben sie gefunden, hast du einen eigenen Wikipedia-Eintrag? Oder? Also das ist dann so, wie sie irgendwie getickt haben. Und dann in der Fliegerei bin ich die, die Astrophysik studiert hat. Das versteht auch nicht wirklich die meisten nicht. Also, und das ist so, glaube ich, etwas, wo ja, mich aber auch nicht gestört hat. Vielleicht auch, wo ich dann vielleicht auch ein bisschen kultiviert habe, zeitweise. Also wie der Can vielleicht auch ein bisschen. Und ich funktioniere allein schon gut. Das weiss ich auch. Ich bin so der Typ, in einer Gruppe habe ich schnell Mühe, um dann nicht alle Schuld und alle Verantwortung auf mich zu nehmen. Also, also wenn ich dann Volleyball spiele, dann stresst es mich. Wenn ich von 25 Schlägen einen falsch gemacht habe, dann habe ich das Gefühl, ich bin schuld, dass wir das Spiel verloren haben. Oder? Auch wenn von den anderen 24 Fehlern ich nicht beteiligt war. Aber das ist einfach, wie ich ticke und das ist dann halt mehr im Einzelsport. Ja. Nicht so, im Team kannst du mich nicht so brauchen, sorry.
Und wenn du jetzt das all die Beispiele bringst, eben noch Physik studieren und gleichzeitig noch Pilotenausbildung und so, dann klingt das auch, wie wenn das alles für dich kein Problem gewesen wäre, die Karriere nach der Karriere. Also normalerweise, was man vielfach gehört, ich habe mit vielen Sportlern auch Interviews geführt, die sagen, hey, aber auf einen Moment verlierst du ganz viele von deinen Skills, von deinen Sachen, wo du einfach am besten gsi bist und so. Und dann plötzlich dreht sich nicht mehr so viele Leute nach dir um. Und viele sagen, ey, kann man es nicht so schwierig vorgestellt, eine Karriere nach der Karriere. Wie ist es für euch gewesen? Vielleicht fangen wir mit Can an.
Ja, ich habe einen klaren Schnitt gemacht. Ich bin noch ein Rennen gefahren und habe gewusst, das ist am Sonntag vorbei, am Montag fahre ich im Büro an. Also ich habe das ganz bewusst so gewählt. Ich habe die Chance gekriegt, um in einer Kommunikationsagentur einsteigen. Und das ist wirklich so gewählt. Ich habe gewusst, wenn ich das nicht so mache, dann kann ich in ein Sauhurenloch. Also für mich war klar, dort der Schnitt und dann etwas anderes. Weil sonst wäre es nicht gut gekommen. Wenn ich da mal gehört hätte und dann überlegt, was würde ich noch machen und was kann ich noch machen, und das würde mich noch interessieren, dann wäre es nicht gut gekommen mit mir. Ich habe das wirklich bewusst so gewählt. Bis am Sonntag bin ich Snowboard-Profi, aber am Montag bin ich im Büro. Das war für mich eigentlich gut gewesen, so. Und dann klar, haben der Weg wieder zurück ins Snowboarden gefunden, durch das, dass ich jetzt den Park machen in Grindelwald und alles. Das war immer ein Teil gewesen, aber beruflich hat es wirklich den Schnitt gebraucht.
Das klingt sehr beispielhaft.
Ja, beeindruckend auch. Also ich habe es mir so vorgestellt, aber es war überhaupt nicht so gewesen. Ich habe so gedacht, ja, du brauchst einfach ein Ziel, einen klaren Moment, eine klare Entscheidung, dann kommt es schon gut. Das habe ich auch so gemacht. Ich habe gesagt, am Tag, als ich meinen Rücktritt bekannt gegeben habe, habe ich mich an die ETH eingeschrieben. Und und bin dann an die ETH. Und also ich habe es grausam gefunden. Ich habe die ersten 2 Jahre brutal gelitten. Es war einfach so radikal gewesen. Also von immer draußen zu den ganzen Tag in diesen Hörsälen. Ich bin am Abend rausgekommen, ich habe nicht mal gewusst, hat es heute geregnet, hat es heute geschneit, hat die Sonne geschienen. I have no idea. Von Engelberg und Bergdestinationen auf der ganzen Welt zu Zürich. Also ich hatte einen Kulturvollschock gehabt, sorry. Sorry, Zürich, aber wirklich...
Du wohnst immer noch in Zürich, zum
kleinen Teil? Ich habe immer noch eine Wohnung, ja, und ich habe es auch schätzen und mögen gelernt, aber am Anfang war es wirklich, also ist wirklich Schock gewesen, oder? So ins Tram rein und dann sorry, und bist mir angeschrieben worden als sonst etwas und dann einfach auch halt, ja, ich habe dann so gesagt, okay, vorher habe ich immer gesagt, bevor nicht das Training gemacht ist, darfst du kein Buch lesen oder Film schauen und nachher ist Training gut und dann darfst du auch mal ein Buch lesen oder einen Film schauen oder so, einfach zum motiviert sein fürs Training. Und dann dachte ich, jetzt kehre ich es einfach genau um. Bevor ich nicht alle Aufgaben gemacht habe, mache ich nicht Sport. Dann habe ich 8 Monate keinen Sport gemacht. Das war eine ganz gescheite Idee. überhaupt nicht. Und es hat mir brutal gefehlt. Und es hat mir vor allem, ich habe das Gefühl, ich habe null das gefehlt mit der Aufmerksamkeit. Ich habe das Geilste gefunden an der ETH in der letzten Reihe mit den Brüllen. Kein Mensch hat mich gekannt. Oder ich konnte es mir wenigstens einbilden. Ich habe es grossartig gefunden. Aber mir hat der Schnee gefehlt. Ich habe geträumt von Regentrainings in Ushuaia und Intervall den Berg auf im Sommer. Und all das Seich hat mir gefehlt. Also wirklich. Oh, und im November habe ich das Gefühl, ich muss jetzt ein Ticket auf Amerika buchen, weil ich die ganze, 15 Jahre lang immer im November auf Amerika bin. Und auf einmal ist das nicht mehr gewesen. Und das hat mir brutal gefehlt.
Aber ich kann euch beruhigen, Dominik bricht ihre Zelt bald ab in Zürich und geht zurück auf Engelberg.
Ich bin immer in Engelberg geblieben, ich habe immer meine Wohnung gehabt und wird jetzt wieder, natürlich jetzt, als das Studium fertig ist, wieder noch ein bisschen mehr Engelberg sein.
Und noch häuslicher,
Zürich,
oder?
Zürich ist voll easy.
Noch häuslicher. Ja,
planen zum Bauen, hoffentlich kommt es gut, ja.
Jan, was sind so deine nächsten Steps? Du hast deinen Job in der Jungfrau-Region, Experte fürs Fernsehen bist du auch noch weiterhin. Vier Kinder, gut ausgelastet, nehme ich an.
Die nächsten Pläne sind sicher Morgenfotos an, Kinder ins Fußball fahren, schauen, dass alle zum Morgen gegessen haben und ihre Leistung bringen können. Die Familie steht im Moment eigentlich im Vordergrund. Eben mit vier Kindern wird es nie langweilig. Der Größte ist 14, voll dem schauen, dass er die Pubertät nicht komplett ausbricht. Und wenn wir ihn fragen, brechen wir Eltern aus und sind die Hinterletzten. Aber einfach dort schauen, dass es nicht vom Karren keinen. Es sind viele Aufgaben, es ist die Berufswahl, die ansteht, ihn dort begleiten. Das ist sicher sehr wichtig, das haben meine Eltern ja auch gemacht. Und ich will ihm da das auch ermöglichen, dass wir ihm zur Seite stehen. Und sonst schauen, was noch kommt. Also gerade so konkret Ziel.
Und die Wintersaison steht vor der Tür. Wir wissen nicht, ob dann die Bahnen fahren, ob wir genug Strom haben und Energie. Wie gehen wir mit dieser Unsicherheit um, ihr beide?
Ja, also ich habe Splitboard daheim und Schnee schon. Also der Winter wird kommen. Wie gesagt, ich bin immer motiviert zum Sport machen. Also ich kann auch einen Hang auflaufen und dann nachher im Tiefschnee runterfahren. Aber klar, auf der anderen Seite, ich arbeite im Tourismus, ist natürlich eine grosse Frage, was wird passieren? Und das ist etwas, was ich auf meiner Stufe nicht beeinflussen kann. Also für mich heisst es einfach, wir planen mit einem normalen Winter, wir planen alle Events, wir planen, dass die Bahnen trüllen, wir hoffen, dass es so kommt. Wissen tut es, glaube ich, niemand, was genau kommt und was es dann wirklich ist. Ich lebe nach dem Motto, es wird nie so heiß gegessen, wie gekocht wird. Und darum hoffe ich, dass wir ganz normal fahren, wie wir das in Corona-Zeiten auch gemacht haben. Dort haben auch alle Angst gehabt, dass wir zugetönt. Wir sind so unterwegs gefahren in der Schweiz und der hat sich als Richtigen entpuppt.
Ohne jetzt noch ein ganz grosses Fass aufzutun, ein frisches Dominik, wie hast du denn du so mit Klimawandel und allem und als Pilotin und so?
Ja, ist also logisch, oder? Ich bin einerseits. Als Schneesportlerin musst du blind und taub sein, wenn du es nicht siehst und das Gefühl hast, es existiert nicht. Seit ganz klein eher grün angehaucht, muss ich ehrlich sagen. Denn als Aviatikerin sind wir immer schön der Sündenbock und auch jeder CO2-Artikel hat immer ein Flugzeug drauf. Und dann denkst du manchmal so, okay, 3%, wenn du es hochrechnest, könnte da mal eine Kuh vorne drauf tun oder ein Kohlekraftwerk oder so, aber voll fair. Aber ich finde es voll okay, es tut Aviatik gut. Ich darf morgen gerade wieder am Electrify dabei sein. Es tut Aviatik extrem gut, dass man muss Schritt gehen muss. Sei es Elektrifizierung, sei es Wasserstoff, sei es andere Antriebe, sei es aber auch Effizienzsteigerung, Synthetic Fuels, dann mit ETH-Herz sowieso, also dass man einen Treibstoff herstellen aus dem CO2 von der Luft. Ich glaube, das ist eine geniale Idee und die muss man jetzt einfach vorantreiben. Und ich hoffe, dass das, was jetzt alles passiert, dazu führt, dass man genau solche Ideen eben endlich Geld in die Hand nimmt und das vorantreibt und dort vorwärts macht. Und dass man vielleicht halt auch in Zukunft, wenn ich das sagen darf, wenn es um Sachen geht, wo man rechnen muss, auch die Leute mitlassen, beraten, die können rechnen. Das wäre noch gut. So. Maybe.
Wir kommen langsam zum Schluss von dem Abend. Wir kommen noch so zu den, ich kann euch das nicht angekündigt, aber wir kommen so ein bisschen zu den Songs für die Ewigkeit. Die einen sagen, das ist die Musik, die in einer Beerdigung muss laufen oder einfach irgendwie der Song, den du mitnehmen auf die einsame Insel. Und die Songs, die hören wir jetzt ganz. wir sitzen aber noch, glaube ich, nicht einfach auf der Bühne und ihr schaut uns zu, wie wir die Musik hören, sondern wir lassen sie einfach laufen und gehen dann. Wir treffen uns dann vielleicht noch an der Bar oder so. Bei dir sind es Massive Attack. Das ist der Song, wo du sagst, das ist der Song für die Ewigkeit für dich. Warum?
Ja, Teardrop ist mit Abstand der meist gespielte Song in meiner Playlist, weil ich ihn einfach immer noch mega gerne habe, weil es auch der einzige Song ist, der monatelang als Weckersong überlebt, ohne dass er mir auf den Geist geht. Und ja, ich finde ihn einfach grossartig.
Okay, und bei dir, Can, ist es ein Song, der für dich auch so ein bisschen zum Lebensmotto oder Familienslogan geworden ist. Hast du mir mindestens geschrieben. Ich habe es da einfach mal ausgewählt. Contra K, Erfolg ist kein Glück. Heißt er?
Voll der Motivationssong. Ist ein relativ neuer Song. Ist mir auch einfach irgendwann mal zugeflogen. Dank auch meinem Sohn, der voll in dem deutschen Hip-Hop-Dings drin ist. Eben neue deutsche Hip-Hop, wo ich sonst nicht so Fan bin. Dann habe ich den Text wirklich mal gehört und muss sagen, das ist noch hure gescheit, was der erzählt. Und das ist jetzt übrigens das Familienmotto. Also, wenn ihr nachher unsere zwei Songs hört, tun wir mal gut auf den Text hören beim Contra K.
Und welchen wollen wir zuerst hören?
Ich glaube, wenn man sich konzentrieren muss, dann sollte man zuerst reinhören.
Gut. Also wir zuerst Contra K.
Also nicht Ladies First.
Zum Auschillen.
Okay. Und übrigens, der Abend, nur weil du vorher gefragt hast, wird es aufgenommen. Ja, der wird aufgenommen, der Abend. könnt ihr auch in Ruhe
also
nachhören.
Also Mami und Papi, ich bin wirklich im Training.
Es gibt einen Podcast. Könnt ihr euch anmelden auf der Liste soundtrackofmylife.ch. Spotify-Liste tue ich auch noch veröffentlichen mit allen Songs, die ihr ausgesucht habt. Danke euch allen. Am Team vom Wetterhorn auch, am Tino von der Technik, am Flavio vom Wetterhorn oder Claudia vom Wetterhorn und natürlich allen im Publikum und natürlich an Dominik Gisin und am Can Simmen. Vielen Dank.
Merci Dominik. Danke dir.
Danke dir, Dominik.
Da wo sie schallt, da musst du angreifen. In meinen höheren Gang schalten. Und auch wenn der Rest dann aufgibt, heißt es festbeißen. Dranbleiben, anspannen und standhalten. Glück nicht verwechseln mit Können. Aber dein Können niemals anzweifeln. Nee, genug, aber auch nie zu große Ziele. Mach die Luft in deiner Lunge zu Benzin für die Maschine. Den Neid von so vielen zu Öl für das Getriebe. Neuer Tag, neues Glück, neue Regeln, neue Spieler. Hochfliegen heißt fallen in die
Tiefe. Love is a fact. Love is easy.